The Beatles are coming, they're gonna hold your hand.
I wanna wash my hands. I wanna wash my hands. I wanna wash my hands. I wanna wash my hands.
Was will uns dies sagen?
Stay home, take care, and wash your hands.
Vor 50 Jahren, genau am 10. April 1970, wurde die Popwelt von der Meldung schockiert, die Beatles würden als Gruppe nicht mehr existieren, die schöpferischste, wichtigste und berühmteste Popgruppe der 60er Jahre und vielleicht sogar aller Zeiten hatte sich aufgelöst. Mit einem Mal war alles anders. Endzeitstimmung breitete sich in der Szene aus. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit dem Thema Die Beatles trennten sich vor 50 Jahren und wurden unsterblich. Die Nachricht vom Ende der Beatles schlug damals wie eine Bombe ein. Trauer und Depression befiel Abertausende von Fans. Ein wichtiger Lebensabschnitt, vielleicht sogar eine ganze Epoche, jedenfalls die 60s mit ihrer Aufbruchstimmung und ihren Glücksversprechen, waren mit diesem Datum vor 50 Jahren endgültig zu Ende. Mit einem Mal schien so vieles, fast alles, verloren. Viele Fans hatten ein Stück ihrer Identität verloren. Sie hatten den Aufstieg der Fab Four von Anfang an begeistert mitverfolgt, von der euphorischen Beatlemania bis zu den künstlerischen Höhepunkten der Revolver und Sgt. Pepper Ära und bis zur scheinbaren Rückbesinnung auf die Wurzeln in der Get Back und Let It Be Phase, was sich dann nun als Endpunkt herausstellen sollte. Nach dem 10. April 1970, dem Datum der Nachricht von der Beatles-Trennung, erlitten auch die Fans die äußerst schmerzliche Trennung von ihren Idolen. Und viele von ihnen erinnern sich auch heute noch betrübt an den Verlust von damals und denken mit Wehmut an diese unvergleichliche Phase in ihrem Leben zurück. Was ist von den Beatles geblieben? Welche Bedeutung haben sie heute noch? Sind sie in der aktuellen Musikszene überhaupt noch ein Thema oder längst als erledigt ad acta gelegt und nur noch ein Nostalgie-Thema für Rentner und vom Aussterben bedrohte Hochbetagte, also für die Risikogruppen, speziell in diesen Corona-Zeiten?
Ooh, yesterday. COVID-19 seems so far away. Now it looks as though it's here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm spending 3 whole weeks in quarantine. Is this virus taking over me? Oh, yesterday came suddenly. My bottle store had to close. No more booze from Pick and Pay. I can't even see my mom for 20 days yesterday. Load shedding was the only price to pay. Now I'm stuck at home with bills to pay. Oh, I believe in yesterday.
In einem viel diskutierten aktuellen Song, dem neuen und nach 8 Jahren erstmals wieder selbst verfassten Song von Bob Dylan, werden interessanterweise die Beatles thematisiert, wenn auch nur kurz und auch nur als eine Rückbesinnung von verschiedenen auf die 60er Jahre, neben dem Mord an John F. Kennedy, neben Woodstock, der Rockoper Tommy, neben Etta James und John Lee Hooker. Sogar Marilyn Monroe wird zitiert und die halbe Popwelt der 60er. Aber die Beatles folgen gleich auf JFK mit der Zeile The Beatles are coming, they're gonna hold your hand, was immer der Dichter Dylan damit sagen will. In diesem über 16 Minuten langen neuen Epos, vielleicht soll es heißen, die Beatles reichen uns die Hand und stehen uns hilfreich zur Seite. Aus diesem 16-minütigen Großwerk mit dem Titel Murder Most Foul, was ein Hamlet-Zitat ist und übersetzt bedeutet schnöder Mord, ist hier aus Zeitgründen nur ein Ausschnitt zu hören.
'Twas a dark day in Dallas, November 63. A day that would live on in infamy. President Kennedy was a rattle high. Good day to be living and a good day to die. Being led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am. Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car. Shot down like a dog in broad daylight. Was a matter of timing, and the timing was right. You got unpaid debts, we've come to collect. We're gonna kill you with hatred without any respect.
Bob Dylan trägt das 20. Jahrhundert in den USA zu Grabe. So lautet eine Analyse des Songtextes von Murder Most Foul, dem neuen Großwerk von Bob Dylan. Und der Auftritt der Beatles im Songtext dieses Opus ist wie der tatsächliche erste Auftritt der Beatles in den USA, 3 Monate nach der dramatischen Ermordung von John F. Kennedy, eine Art Trostspende für das geschockte Amerika. Der Kritiker Mark Ottinger schreibt, Zitat, die Beatles nehmen das traumatisierte Land an die Hand und führen es zur Insel des Trostes, die über den Jazz, den Rock'n'Roll, über Sounds von Song- und Filmtitel geradewegs ins verwundete Herz dieses Landes führen. Zitat Ende. Die Beatles als heilende Kraft, das ist ein schönes Bild und das ist nicht nur eine Metapher. Die Musik der Beatles hatte tatsächlich für eine ganze Generation im Aufbruch der 60er Jahre eine heilsame Funktion und transportierte die Botschaft von der Befreiung aus dem spießigen Muff der 50er Jahre, aus der Umklammerung der einengenden Moral und verorteten Zwänge der konservativen Gesellschaft. Die Musik der Beatles gab Trost und Perspektive, vermittelte Lebensfreude und Selbstbewusstsein und weckte die Hoffnung, alles sei möglich. Man müsse einfach nur losgehen und bräuchte nicht lange zu warten, bis jeder sein Glück fände. It won't be long, yeah.
It won't be long, yeah.
Der mitreißende Beat, die elektrisierenden Yeah-Rufe des Chors und die verlockende Botschaft, es werde nicht mehr lange dauern, bis ich zu dir gehöre und wir jeden Tag glücklich sein werden. Dieser überrumpelte Song, den John Lennon leidenschaftlich sang, markierte im November 1963 den Beginn der Beatlemania. Wer diese Euphorie, dieses überwältigende Hochgefühl, verbunden mit einem grenzenlosen Optimismus, damals am eigenen Leibe verspürt hat, wird die Erinnerung daran sein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen können. 2020 ist erneut ein Jahr der Beatles, denn so viele runde Jubiläen wie in diesem Jahr gab es schon lange nicht mehr. Vor 50 Jahren löste sich die Gruppe auf und vor 60 Jahren begann die Bandgeschichte von The Beatles, nachdem John, Paul und George, Ringo stieß ja erst im August 1962 zur Band, zuvor als The Quarrymen, Johnny and the Moondogs bzw. Silver Beatles aufgetreten waren. Am 17. August 1960 gab die Band in Hamburg ihr erstes Konzert unter dem Namen The Beatles, damals noch mit dem Schlagzeuger Pete Best. Am 10. April 1970 erklärte Paul McCartney seinen Austritt aus der Band. Dies ist ja der Anlass für das Thema dieser Sendung. Und Paul besiegelte damit das Ende der Beatles. In diesem Jahr 2020 ist auch der 40. Todestag von John Lennon am 8. Dezember zu begehen und sein 80. Geburtstag am 9. Oktober zu feiern. Auch Ringo wird 80, und zwar am 7. Juli. Und auch der erste Bassist der Beatles, Stuart Sutcliffe, der 1962 in Hamburg starb, wäre am 23. Juni 80 Jahre alt geworden. Und um es mit den runden Beatles-Jubiläen im Jahre 2020 noch auf die Spitze zu treiben, und damit soll es dann auch gut sein, das letzte Beatles-Album Let It Be erschien vor 50 Jahren, genau am 8. Mai 1970. Let It Be, gerne als der Schwanengesang der Beatles bezeichnet, war sicher nicht ihr bestes Album, fast im Gegenteil. Das Songmaterial entstammte den bandintern hochproblematischen Get Back Sessions aus dem Januar 1969, die frustriert beendet wurden, ohne dass die Aufnahmen gemeinsam zu Ende geführt worden wären. Details folgen noch in der speziellen Kramladensendung zum 50-jährigen Jubiläum von Let It Be. Vorweg schon mal einer der stärkeren Songs des Albums, den von John und Paul gemeinsam geschriebenen Song I've Got a Feeling. Obwohl zusammengeschrieben ist nicht ganz zutreffend, zusammengefügt wäre richtiger, denn der Song besteht aus zwei Songfragmenten, die jeder von beiden eingebracht hatte und die erstaunlich gut zusammenpassten und dann gegen Ende sogar miteinander verzahnt wurden durch die Überlagerung von Elementen aus beiden Songfragmenten. Paul hatte sein eher optimistisch gehaltenes, halbfertiges Stück I've Got a Feeling eingebracht, John sein ebenfalls nur bruchstückhaftes, eher pessimistisch eingefärbtes Stück Everybody Had a Hard Year, in dessen litaneiähnlichem Text er seine dunklen, wenn auch ironisch gebrochenen Kommentare zum vergangenen Jahr abgab, das für ihn einiges an persönlichen Problemen gebracht hatte. Der Song wurde live aufgenommen am 30. Januar 1969 während des legendären Rooftop-Konzertes auf dem Dach des Apple-Gebäudes. Die Live-Aufnahme konnte hörbar machen, dass die Beatles damals auch live immer noch eine ziemlich gute Band waren. I've got a feeling deep inside, oh yeah. I can't hide, oh no, no, oh no, oh no, yeah, yeah, I'm gonna be angry. Everybody had a hard year, everybody had a good time, everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Paul hatte so ein Gefühl tief drinnen, das er nicht verbergen konnte, ein Gefühl wahrscheinlich für seine Linda. Und John psalmodierte, dass jeder ein hartes Jahr gehabt habe, einen feuchten Traum gehabt hätte, sich die Haare wachsen ließ und die Socken hochgezogen habe. Aber John sah auch ein wenig Positives und sang, jeder hat eine tolle Zeit und sah den Sonnenschein. Der Song I've Got a Feeling ist nicht unbedingt ein gutes Beispiel, um den Rang und Einfluss der Beatles in der Popgeschichte zu verdeutlichen. Dennoch, die Bedeutung der Beatles für die Musik, Kultur und Gesellschaft der 60er Jahre kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auch über die Auflösung der Band hinaus blieb ihr Einfluss ungebrochen bis heute. Sie haben vieles vorweggenommen, was auch heute noch von Belang ist. Sie lenkten den Blick der Popmusik über den Tellerrand hinaus, öffneten Türen zu anderen Musikgenres und Kulturen, experimentierten mit innovativen Sounds, produzierten die ersten Videoclips, versuchten als erste Band ihr eigenes Musikbusiness aufzubauen und gründeten eine eigene Platten- und Produktionsfirma. Ihr Einfluss auf die Jugendkultur Die Mode und das Lebensgefühl von Generationen war immens. Vor allem musikalisch setzten die Beatles Maßstäbe, was die Vielfalt, die stilistische Bandbreite, den Einfallsreichtum, die Wandlungsfähigkeit und vor allem die Qualität ihrer Songs anging. Niemand hat vorher und nachher ein solch schillerndes Kaleidoskop an Abwechslungsreichtum, thematischer Unterschiedlichkeit, produktionstechnischer Raffinesse und kompositorischem Niveau geboten, wie die Beatles in den 3,5 Jahren ihrer kreativen Blütephase von 1966 bis 1969. Vieles von dem, was sie kreiert haben, bleibt bis heute unerreicht. Die Auflösung der Beatles vor 50 Jahren war zwar der endgültige Zusammenbruch einer epochalen Band, aber gleichzeitig auch der Beginn ihres Weiterlebens als Legende und ihres Überdauerns bis in alle Ewigkeit. Dafür dürfte auch die Yesterday-Coverversion des neuen Jungstars Billie Eilish vom Februar 2020 Zeugnis ablegen.
Troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.
Billie Eilish sang bei der Oscar-Verleihung im Februar dieses Jahres eine eigenwillige Version des McCartney-Songklassikers Yesterday, der zum ersten Mal im Original übrigens vor 55 Jahren im Beatles-Album Help zu hören war. Und das ist schon bemerkenswert. 55 Jahre später bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles, einem der weltweit größten popkulturellen Events, interpretiert die 18-jährige Billie Eilish, der neue Superstar des Pop, diesen berühmten, offensichtlich unsterblichen McCartney-Song. Das heißt, die Beatles sind im Jahre 2020 alles andere als out. Sie werden im Gegenteil auch heute noch ausgiebig gefeiert. Etwa in Hamburg, wo ihre Karriere begann, natürlich in Liverpool, wo sie herkamen, und sogar die Stadt Frankfurt wirbt für sich in einer aktuellen Ausstellung mit dem Zwischenstopp der Beatles auf dem Frankfurter Flughafen am 2. Juli 1964. Und erst recht, auch Essen und München weisen gerne darauf hin, dass sie Austragungsorte während der berühmten einzigen 3-Tage-Blitztour durch Deutschland im Juli 1966 waren. Essen feiert sich mit dem Beatles-Doppelkonzert in der Grugerhalle am 25. Juni und München war ja schon immer etwas schneller und brüstet sich mit dem Beatles-Doppelkonzert im Zirkus Grodebau einen Tag zuvor am 24. Juni 1966. In Hamburg, wo die Beatles so oft aufgetreten sind wie sonst in keiner anderen Stadt weltweit, sollte im März ein 3-tägiges Come-Together-Festival über verschiedene Bühnen der Stadt gehen, was aber wegen höherer Gewalt abgesagt und wegen der Corona-Krise auf nächstes Jahr verschoben wurde. Das Tourismusbüro von Liverpool freut sich, dass die Beatles touren durch die Stadt auf den Spuren der Fab Four seit Jahren den weitaus größten Anteil am Tourismus-Business in Liverpool ausmachen. In diesem Frühjahr virusbedingt natürlich nicht. Und noch ein paar Hinweise auf Beatles-Konzertereignisse, die für dieses Frühjahr allein in Deutschland geplant waren, um deutlich zu machen, wie viele Beatles-Veranstaltungen derzeit angeboten werden. Jetzt im April sollte das Beatles-Musical All You Need Is Love durch Deutschland touren und wurde ausgebremst durch das Coronavirus. Gleiches gilt auch für das Beatles-Musical Yesterday mit den London West End Beatles, das ebenfalls durch deutsche Großstädte touren sollte. Alles Corona-bedingt verlegt in den Herbst. Auch die Beatles-Tribute-Band The Analogues sollte von Januar bis in den Herbst mit ihrer Abbey Road Let It Be Show durch Deutschland unterwegs sein. Doch natürlich kann auch die Konzertreise von The Analogues erst im Herbst beginnen, wenn es denn im Herbst überhaupt mit Konzerten wieder weitergehen kann, Virologen empfehlen ja, man solle Veranstaltungen und Konzerte, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, auch noch im Herbst unterbinden. Aber auch Covid-19 kann die Beatles und deren Fans nicht letztlich stoppen. Dann wird halt improvisiert und man singt mit Galgenhumor statt I wanna hold your hand, I gotta wash my hands. Das regelgerechte Händewaschen und Abstand halten wird wohl nicht verhindern können, dass auch alle Konzerte mit Beatles-Thematik in diesen Wochen dem Virus zum Opfer fallen. Ob Paul McCartneys einziges Deutschlandkonzert der diesjährigen Tour am 4. Juni in Hannover stattfinden kann, ist wirklich mehr als fraglich. Seine Freshen Up Europa-Tournee soll am 23. Mai in Frankreich beginnen, was höchst unwahrscheinlich ist. Das Glastonbury Festival, das vom 24. bis 28. Juni stattfinden sollte und bei dem auch Paul McCartney auftreten sollte, wurde gerade abgesagt. Und auch Ringo Starr wollte mit seiner All-Star-Band ab Mai auf große Nordamerika-Tournee gehen. Auch das wird nichts. Ringo hat die Tour abgesagt und auf das Frühjahr 2021 verschoben. Und auch das abgesagte Hamburger Come Together Festival hat einen neuen Veranstaltungstermin gefunden, und zwar das Wochenende 15. und 16. August 2021. Die Initiatorin des Festivals, die Musikerin Stefanie Hempel, selbst eine überzeugte Beatles-Liebhaberin, hat ein eigenes Album mit Beatles-Coverversionen veröffentlicht und bietet seit über 10 Jahren Beatles-Touren durch Hamburg an. Mit ihrer Ukulele unterm Arm ist sie mit Fans aus aller Welt auf den Spuren der Beatles durch St. Pauli unterwegs und singt vor den historischen Orten, wo die Beatles in den Jahren 1960 und 62 aufgetreten sind, mit ihrem Publikum Beatles-Songs aus jeder Zeit. Jetzt aktuell, dank Corona natürlich nicht, aber man hat ihr Album Why Don't We Do It in the Road, auf dem sie einige recht originell bearbeitete Beatles-Klassiker versammelt hat, wie zum Beispiel ihre hörenswerte Neufassung des Lennon-Songs Julia.
Just to reach you, Julia, Julia, ocean child calls me, so I sing the song.
In Hamburg lebende Sängerin und Gitarristin Stefanie Hempel überzeugt mit ihrem Beatles-Coveralbum Why Don't We Do It in the Road, dem der gerade gehörte Song Julia entnommen war. John Lennons Songwidmung für seine Mutter Julia, wie auch für seine damals neue Liebe Yoko gleichermaßen, enthalten im weißen Doppelalbum der Beatles von 1968. Ende 1968, als das weiße Album erschien, waren die Beatles noch immer das Maß aller Dinge im Pop weltweit. Und das nun schon seit 5 Jahren ohne Unterbrechung. Man muss sich den Quantensprung in diesem doch recht kurzen Zeitraum ihrer kreativen Explosion bewusst machen. Es waren nur 3 Jahre vergangen zwischen dem unbekümmert losstürmenden Can't Buy Me Love und dem komplexen Sgt. Pepper. Und nicht mal 4 Jahre lagen zwischen der zusammengeschweißten Gemeinschaft eines Quartetts, über das die Massenhysterie der Beatlemania hereingebrochen war, und der unverkennbaren Individuierung von 4 Einzelpersönlichkeiten, denen es gelang, in einer gemeinsamen Anstrengung die auftretenden Zentrifugalkräfte in einem Gruppenalbum von 4 Solisten schöpferisch nochmals zu bündeln. Mit ihrem vielgestaltigen, teilweise brillanten weißen Album behaupteten die Beatles ein letztes Mal ihre Ausnahmestellung als Leitfiguren und Universalisten des Pop jeder Zeit. Doch ihre unangefochtene Spitzenstellung als innovativste Kraft der Szene begann zu bröckeln und das Ende der Beatles als Gruppe zeichnete sich ab. Etliche Songs des weißen Albums stehen bis heute bei Musikern hoch im Kurs und werden gerne und oft gecovert, so auch die McCartney-Gitarrenballade Blackbird, hörenswert interpretiert und gerade veröffentlicht vom Trio Simplified aus dem Rhein-Main-Gebiet.
Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly.
Into the light of a dark black night.
Von Johann Sebastian Bach hat sich Paul McCartney für das Hauptgitarrenmotiv von Blackbird inspirieren lassen. Das Trio Simplified hat dem Songklassiker aus dem weißen Album mit einem feinen Vokalarrangement neue Seiten abgewonnen. Das gelungene Debütalbum des Trios Simplified ist kürzlich erst veröffentlicht worden. Mit den teils massiven Auseinandersetzungen und Querelen während der Studioarbeit am weißen Album bahnte sich an, dass es mit dem Bestand der Beatles als Gruppe abwärts ging. Paul schien unter dem drohenden Ende am meisten zu leiden und versuchte sich offenbar auch mehr dagegen zu stemmen als die anderen. Den Schlusspunkt der Zusammenarbeit mit John, George und Ringo hatte Paul allerdings selbst gesetzt und als erster öffentlich gemacht mit seiner berühmt-berüchtigten Presseerklärung vom 10. April 1970, die damals ein mittleres Erdbeben in der Popszene auslöste, weil Paul unmissverständlich erklärte, dass er die Band verlassen habe und dies sei das offizielle Ende der Beatles. Diese Erklärung wurde dem geschäftstüchtigen Paul sofort als cleverer Schachzug ausgelegt. Er habe vor allem sein Soloalbum promoten wollen, das wenige Tage später veröffentlicht wurde. Tatsächlich aber war es Paul, der am intensivsten versucht hatte, die Beatles als Band zusammenzuhalten, allerdings zu seinen Bedingungen, worauf die anderen 3 offenbar keine Lust mehr hatten. Die wachsende Dominanz und Eigensinnigkeit von Paul ging John, George und Ringo ziemlich auf die Nerven. Pauls Attitüde, immer häufiger den Chef zu mimen, war wohl nicht der Hauptgrund für das Auseinanderbrechen der Band, trug allerdings in nicht unerheblichem Maße dazu bei. John Lennons Wunsch, aus dem Beatles-Korsett auszubrechen und nur noch mit seiner neuen Liebe Yoko künstlerisch weiterzuarbeiten, hatte sicher einen größeren Anteil an der Beatles-Trennung. Paul indes litt offenbar am meisten unter dem Ende der Beatles. In einem Interview mit dem Playboy sagte er 1984, Das Ende der Beatles bedeutete, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben nicht mehr ein noch aus wusste. Jetzt hatte mein Selbstbewusstsein zum ersten Mal einen Knacks abgekriegt. Beim Tod meiner Mutter lief das anders. Es war zwar ein schrecklicher Schlag für mich, aber ich hatte nicht das Gefühl gehabt, ich sei irgendwie schuld daran. Noch 1997 sang er in seinem Album Flaming Pie wehmütig nostalgisch über die 60er Jahre, als er und seine Kumpels trotz aller Diskussionen und Auseinandersetzungen doch immer wieder zu ihren Songs zurückgekehrt seien. Sie sitzen zusammen, rauchen und diskutieren über die Kompliziertheit des Lebens. Man quatscht die ganze Nacht, redet über alles Mögliche, aber immer wieder kehren sie zurück zu ihren Songs, die sie gemeinsam singen. Diesen Songtext, den kann man lesen als eine schöne und vereinfachende und harmonisierende Darstellung der Debatten, die die Beatles in den späten 60er Jahren führten. Und solange sie redeten und noch so kontrovers diskutierten, konnten sie doch immer wieder zu ihrer Musik zurückkehren und ihre Songs weiter gemeinsam singen. Erst als sie aufhörten, zusammenzusitzen und nicht mehr miteinander redeten, war die Auflösung nicht mehr aufzuhalten.
Sit, smoke a pipe, discuss all the vast intricacies of life. We could jaw through the night, talk about a range of subjects, anything you like. Oh yeah. But we always came back to the song we were singing at any particular time. Take a sip, see the world through a glass and speculate about a cosmic solution. To the sound, blue guitar, caught up in a philosophical discussion. Oh yeah. But we always came back to the song we were singing at any particular time. Yeah, we always came back. At any particular time.
Paul McCartney schrieb The Song We Were Singing im Januar 1995 für sein Album Flaming Pie unter dem Eindruck der Arbeiten am Beatles Anthology Projekt. Das Sichten und Durchhören der alten Beatles Aufnahmen und damit seines eigenen Musikerbes hinterließ einen nachhaltigen Eindruck bei Paul, ließ viele Erinnerungen wieder aufleben und spornte ihn enorm an, musikalisch dem qualitativen Standard der Beatles-Songs gerecht zu werden, was ihm auf seinen Soloalben ja nur selten gelungen war. An die überragende Qualität der besten Beatles-Songs kam ja kaum eine Produktion der Solo-Beatles heran. Warum nur haben sich die Beatles letztlich getrennt? Das ist die alte und immer wieder gestellte Frage. Woran lag's? Wer war schuld? War es der Zwist zwischen Yoko und Linda oder zwischen Yoko und dem Rest der Beatles-Welt, mit Ausnahme von John, versteht sich? Lag es am herrschsüchtigen Paul oder am egomanischen John? Waren es die Reibereien zwischen Paul und dem Rest-Trio wegen des dubiosen Managers Alan Klein? Oder die Finanzquerelen um die bandeigene Firma Apple? Oder war es das Beatles-Ding, das die vier Individualisten zunehmend als Korsett empfanden und allmählich erstickte? Oder waren es gar die Fans, die ihre Helden mit einer erbarmungslosen Leidenschaft verfolgten und fast zu Tode liebten? Womöglich spielte, wie schon erwähnt, Pauls seit Sgt. Pepper stetig wachsender Führungsanspruch eine besondere Rolle, warum bei John ein schleichender Rückzug und Ausstieg unabwendbar zu sein schien. Wegen seiner Drogenprobleme und der privaten Krise mit sich, seinen Lebensumständen und seiner Ehe unzufrieden zu sein, war John in dieser Phase nicht in der Lage, die angestammte Führungsposition zu verteidigen. Womöglich konnte es John auch nicht ertragen und nicht verhindern, von Paul kreativ überflügelt und schlimmer noch, dominiert zu werden. Zur Entfremdung zwischen den beiden trugen wohl auch die geschäftlichen Streitereien im Zusammenhang mit der maroden und chaotisch geführten Beatles-eigenen Firma Apple bei. Der Beatles-Biograf Hunter Davis schrieb angesichts der, Zitat, Rechtsstreitigkeiten, finanziellen Haarspaltereien, banalen Privatkriegen, Beschimpfungen, blödsinnigen Gegenbeschuldigungen, pubertären Beleidigungen und dummen Streitereien enttäuscht: Ich fand es traurig, dass Lennon und McCartney am Ende ihrer Zusammenarbeit nichts als mittelmäßige, durchschnittliche, miteinander zankende Ex-Kompagnons waren. In seinem Album Living in the Material World von 1973 griff George Harrison dieses peinliche Thema auf. Verklagst du mich, verklag ich dich, sang er in seinem Sue Me, Sue You Blues als Reaktion auf die von Paul damals angestrengte gerichtliche Klage gegen John, George und Ringo mit dem Ziel, die geschäftliche Verbindung mit den anderen Beatles endlich aufzulösen. Auch wenn sich John, Paul, George und Ringo vor 50 Jahren endgültig trennten, auch wenn sie sich Anfang der 70er Jahre gegenseitig verklagten, die Beatles existieren in gewisser Weise nach wie vor, zumindest wirtschaftlich, als Rechtsform. Denn die Beatles eigene Plattenfirma Apple hat überlebt und veröffentlicht fast jedes Jahr zu Weihnachten ein weiteres Recyclingprodukt aus dem reichen Beatles-Repertoire. Im nach wie vor ausgesprochen lukrativen Unternehmen Apple haben die Beatles tatsächlich überlebt, genauer die Beatles-Rechteinhaber. Und wenn sie, die Rechteinhaber, nicht gestorben sind, dann leben sie und ihre Erben auch morgen und übermorgen und auf ewig sorgenfrei von den sprudelnden Quellen des niemals versiegenden Stroms der Beatles-Tantiemen, Rechte und Lizenzen. Give me money, war es wirklich der Zaster, der Streit ums Geld, der die Beatles auseinander dividiert hat? So viele wichtige Bands der 60er Jahre, in England Cream, Blind Faith, Broken Harem, Traffic, The Small Faces etc., in den USA The Band, Iron Butterfly, Moby Grape, The Bo Brummels, Quicksilver, Messenger Service, Spirit, Love and Spoonful etc., sie alle hatten ihre Zeit, manche von ihnen allerdings nicht viel mehr als die berühmten Warholschen 15 Minuten Ruhm. Doch die kreativen, innovativen Songschöpfungen der Beatles verkörpern die frech-fröhliche, anti-autoritäre Haltung und die kulturelle Aufbruchsstimmung, das alles ist möglich der 60er Jahre, so umfassend und prototypisch, dass die stille Revolution in den Einstellungen und Ansichten, die damals ihren Anfang nahm, auf immer und ewig nur mit dieser einen Band verbunden und identifiziert werden wird. Mit Money, That's What I Want, der Beatles-Coverversion von 1963, geht der Kramladen von und mit Volker Rebell zum Ende der Beatles vor 50 Jahren zu Ende.